Ja, schönen guten Tag. Wir begrüßen euch hier von der Wau-Holland-Stiftung. Und ist so ein bisschen das, was wir die letzten Jahre halt gemacht haben, wollen wir hier darstellen. Letztes Jahr, eigentlich ist es Tradition, dass wir das jedes Mal beim Easter Egg machen. Letztes Jahr war es ausgefallen, deswegen haben wir diesmal 2 Jahre, die wir da darstellen werden und wo eine ganze Menge passiert ist. Und hier gibt es halt einen kleinen Überblick darüber.
Du hast diese Folie gemacht, magst du die schnell erklären, oder?
Ja, eigentlich nur noch mal so ein bisschen zur Erinnerung, dass wir als Stiftung streng Auflagen unterliegen, und zwar sowohl von der Stiftungsaufsicht als auch durch das zuständige Finanzamt. Der wesentliche Punkt ist, dass wir alles das, was wir mit Geld fördern, unserem eigenen Handeln zuschreiben müssen. Das nennt sich Unmittelbarkeit. Also wir müssen sozusagen als Stiftung den Vorgang selber durchführen, aber können andere Leute sozusagen damit beauftragen.
Als Dienstleister.
Als Dienstleister oder als Hilfspersonen, wie es so schön heißt, genau.
Aber das heißt, dass wir eben nicht irgendwie einfach nur Geld geben können für Projekte, die uns gefallen, sondern wir müssen je nach, ob es ein Verein ist, ob es eine Firma ist, wie es organisiert ist, ob es gemeinnützig ist oder nicht, müssen wir halt relativ viel Selbsthand anlegen oder zumindest in der Dokumentation darauf achten, dass die Dinge nach unseren Vorgaben gemacht werden.
Ja, also wenn man das nämlich nicht macht, dann passiert das, was uns 2011 das erste Mal passiert ist, dass uns nämlich die Gemeinnützigkeit entzogen wird, weil wir die Spendenmittel, die reingekommen sind, aus Sicht des Finanzamtes nicht ordnungsgemäß ausgegeben haben. So. Ja. Und wir würden sicherlich sehr viel mehr Sachen fördern, wenn wir durch Spenden auch das Geld dafür bekommen würden. Also wir sind eine sehr kleine Stiftung, das heißt, wir haben so gut wie kein Stammkapital. Normalerweise gründet man eine Stiftung, eine Firmenstiftung oder was, da tut man ein paar Milliarden rein und dann lebt die sozusagen von den Erträgen, die man damit erwirtschaftet. Das können wir nicht. Wir haben 60.000 Euro Stammkapital, wir haben eine Ackerfläche irgendwo in Hambach, Thüringen, die ist vermietet für, ich glaube, 100 Euro in Pacht im Jahr oder sowas. Also da kommt man nicht weit. Wir sind also darauf angewiesen, dass wir für unsere Projekte Spenden bekommen. Vielleicht nimmst du mal die nächste Folie. Ich glaube, da wird das nochmal...
Ja, naja, und dann vielleicht noch kurz ein Aspekt, der wichtig ist. Wir hatten ja jetzt relativ prominent die Aktivitäten für die juristische Verteidigung von Julian Assange und auch für die Öffentlichkeitsarbeit, das waren halt mal so im Gesamt über den Zeitraum von ein paar Jahren sowas wie 13 Millionen Anwaltskosten und 8 Millionen Kampagnenkosten. Aber die dafür eingetriebenen Mittel sozusagen waren halt zweckgebunden. Das heißt, die dürfen genau dafür verwendet werden. Es gab jetzt irgendwie 1, 2 Missverständnisse, dass Leute dachten, wir sind jetzt reich. Klar, wir ziehen uns 5% Verwaltungskosten immer von allem, beziehungsweise auch mal 10, je nach Projektbereich. Aber das ist auch in Anführungszeichen zu unserem Schutz. Wau selbst war ja gegen Gemeinnützigkeit, weil er gesagt hat, in der Gemeinnützigkeit unterliegt man immer der Erpressung des Staates, deswegen ist der CCCEV ja nicht gemeinnützig. Und wir spielen halt da in diesen Rahmenbedingungen so gut wir es können. Das geht mal schief und mal nicht schief. Das heißt aber, dass wir so Schutzmechanismen etabliert haben, wie beispielsweise, das sollten Sie den Laden zumachen, dann müssen die Mittel, die wir eingeworben haben, immer noch für genau die Zwecke verwendet werden, weil sie eben zweckgebunden sind. Das hat dann auch nichts mehr mit Gemeinnützigkeit zu tun, sondern sind Grundsätze, die auch das Finanzamt da nicht anfassen darf. Dann haben wir vielleicht... Du warst jetzt gerade im Redefluss, das weißt du dir ganz okay. Wir haben grundsätzlich also ganz kurz,
es gibt noch eine kleine Sache dazwischen, das sind sozusagen ungebundene Spenden, also die nicht mit dem Spenderwillen versehen sind. Ja. Die können wir allerdings anders verwenden, also jetzt nicht nur, sobald da dran steht, es ist für das und das Projekt, dann geht es halt nur dafür. Aber ungebundene Spenden können wir auch für andere neue Projekte, die wir meinetwegen für förderungswürdig halten, verwenden.
Genau, und das ist vielleicht auch ganz wichtig hier in der Übersicht, also das Archiv, wo wir jetzt mittlerweile auch tatsächlich mal Angestellte haben, die sich ums Scannen, ums Erfassen, um Fragen, wie man es dann zugänglich macht, auch mit anwaltlichen Fragestellung der Urheberrechtsklärung und so fort. Also das ist eines unserer Kernbereiche und im Prinzip sind ungebundene Spenden, erlauben uns auch die nach Belieben oder nach unseren Entscheidungen auf die Projekte dann zu verteilen oder auf die Projektbereiche, deren wir acht haben. Eben Kampagnen gegen Wahlcomputer müssen wir uns im Moment in Deutschland nicht kümmern, weil das nach Bundesverfassungsgericht nicht zulässig ist, aber es droht immer mal wieder. Anonymitätsnetzwerke, das war ursprünglich mal die Förderung von Tor, was wir längst eingestellt haben, weil die uns nicht mehr wollten und wir sie auch nicht mehr. Die rochen uns irgendwann zu sehr nach US-Militär- und Nachrichtendiensten. Dezentrale Kommunikation, da kommen wir gleich noch drauf, da haben wir jetzt ein bisschen was vor. Informationsfreiheit war viele Jahre eines unserer stärksten oder auch umsatzkräftigsten Bereiche, weil wir eben die Gelder für die Veröffentlichung und Aspekte der WikiLeaks-Arbeit da gesammelt haben und das auch noch tun. Alphabetisierung sind Bildungsmaßnahmen, Workshops, auch Veranstaltungen im CCC-Kontext mitunter. Informationelle Selbstbestimmung ist auch Förderung von GPG, also GNU-PG ursprünglich gewesen. Jetzt mittlerweile Sequoia und andere Projekte. Zivilcourage war unter anderem der Bereich, wo wir eben für Assange, aber auch Snowden und andere für die rechtliche Verteilung gesammelt haben. Und Projektbereich 8 ist so eine Art Umbrella, so eine Art, wie nennt man das, Regenschirm, also so ein Überbereich, wo wir eben freie und freie Software unterstützen. Auch das ist übrigens für sich genommen nicht immer alles direkt gemeinnützig. Da gibt es dann immer Behelfskonstruktionen, wie wir das rechtfertigen. Wir müssen uns ja auch nach der Abgabenordnung richten. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht das Publikum, das für juristische Details interessiert. Aber es ist leider so, dass wir sehr gerne Projekte fördern in der Community. Aber wir sind eben in einem etwas strengen Korsett unterwegs und müssen da immer, brauchen immer Zeit, um das zu sortieren und zu rechtfertigen und so fort. Aber das hat uns viel geholfen, dass wir das gründlich getan haben in den letzten Jahren. So, Spenden. Bernd, sag du doch mal irgendwas.
Die Spendenseite, die ihr hoffentlich alle kennt, wo man für die einzelnen Projekte spenden kann. Wir haben also PayPal, wir haben die Banküberweisung und wir haben Kryptospenden. Das PayPal ist eigentlich sozusagen eigentlich immer nur drin, weil die uns mal 2011 im Rahmen der Blockade gegen WikiLeaks das PayPal-Konto damals ja zugemacht hatten, wo es dann auch die Operation Payback gab von Anonymous, die da DDoS-Attacken gegen PayPal gefahren haben. Und wir haben einfach ganz frech mal wieder ein Konto angelegt und da kommen, ich glaube, im Jahr so etwa 20.000 Euro Spenden rein, hauptsächlich international tatsächlich. Banküberweisung, Andi, müsstest du die Zahlen nennen? Bei Kryptowährungen ist es so.
Wir haben ja die Zahlen, glaube ich, auf irgendeiner Folie hier. Hatten wir die nicht? Doch, hier so.
Naja, also das ist jetzt vielleicht.
So grob. Ne?
Grob. Also das Problem war natürlich, oder das ist eigentlich nicht das Problem, sondern wir haben diese große Spende über 16.000 Ether bekommen, die wir bei einer Börse nach und nach, also immer nach Bedarf, Finanzbedarf, getauscht haben in Euro. Das war ein eigener Prozess, bis wir überhaupt so weit waren. Also nach Spendeneingang hat es fast ein halbes Jahr gebraucht, glaube ich, bis wir die ersten Umtausche machen konnten, weil man sich sozusagen auch als Stiftung da und als Stiftungsvorstand komplett nackig machen muss. Ja? Also Know Your Customer.
Ja, die Stichworte lauten da eben Money Laundering, geschieden, also Geldwäschegesetze, KYC, also dass wir uns da alle eben nackig machen muss, wie Bernd das nennt, und dann noch den Quellennachweis Source of Funds, also das ist eben das, was den Spaß an der Kryptowährung eigentlich fast schon wieder komplett auf ist, dass man da mittlerweile in strengen Regularien bei den Banken ist, bevor man überhaupt nennenswerte Beträge umtauschen darf. Wenn man halt 6- bis 7-stellig agiert, dann ist das alles ein bisschen bürokratisch. Aber hier ist mal so eine grobe Übersicht. Also bei 07 ist es so, da haben wir eben immer umgetauscht, was wir brauchen. Die anderen Bereiche stellen hier relativ realistisch dar, was wir an Spenden fürs Jahr 23 in diesem Fall so reinbekommen haben.
Achtung, logarithmische Skala, ich will es nur erwähnt haben.
Ja. So, dann haben wir hier mal so eine grobe Übersicht. Wir leisten uns mittlerweile jetzt sogar in 25, oder wann haben wir damit angefangen? 2 Angestellte. Ich glaube, in 23 hatten wir eine ab irgendeinem Zeitpunkt oder anderthalb. Ja, richtig. Und das sind jetzt hier mal so die, Aushilfslöhne. Aus irgendeinem Grund heißt das bei uns Aushilfslöhne. Also es sind Löhne und Gehälter mit sozialen Aufwendungen, die so die Hälfte ausmachen. Bisschen Infrastruktur, bisschen Räume. Wir haben in Berlin Räume, wo wir das Archiv machen. In Hamburg haben wir ja so ein virtuelles Office. Steuerberater, ein bisschen Server. Das ist so unsere Ausgabensituation. Für die beiden größten Projektbereiche, 4 und 7, haben wir es mal kurz dargestellt. WikiLeaks war halt erstmal in den Jahren jetzt damit beschäftigt, Julian aus dem Gefängnis rauszubekommen. Insofern liefen da erstmal durch die Kosten der technischen Infrastruktur ein bisschen Abstimmungslogistik hin und her fliegen, mal treffen. In 7 haben die Anwälte halt viel aufgegessen. Wir hatten 10 Anwaltsteams in 8 Ländern, die notwendig waren oder zumindest die wir genutzt haben, um ihn da rauszubekommen. Dazu gibt es einen eigenen Bericht bei uns auf der Webseite auch, der, wie heißt der gleich, der hat irgendeinen Namen, ein Transparenzbericht.
Transparenzbericht. Genau. Und nur nochmal, die Größe der Torte hier sind etwa 8 Millionen, das nur nochmal als...
Ja, erst für 23, genau. Und für 24 haben wir auch nochmal, wie heißt deine logarithmische Dingens, Entschuldigung, ich bin da nicht ganz treffsicher in den Formulierungen. Die haben wir auch nochmal für die 3 Bereiche 0. Was ist denn hier grün? Oh Gott, das ist ja 24, genau. Also da sind wir, 24 haben wir noch nicht gebucht. Buchung heißt, dass wir alle Ein- und Ausgaben den Buchungskonten zuweisen, wo dann genau auch fürs Finanzamt bei rauskam, was haben wir wofür ausgeben, also präzise wofür. Das haben wir aber hier noch nicht getan, weil wir auch 24 erst irgendwann nächstes Jahr abgeben müssen. Das sind halt immer mehrere Tage, die wir da sitzen und die Belege den Buchungen dann jeweils zuzuordnen und da feingliedrig entsprechend den Rechtfertigungen sozusagen. Wiederum ähnliches Bild in 24. Öffentlichkeitsarbeit war auch ein bisschen was im Bereich 04 dann geschehen ist. Es ging auch nochmal darum, dass wir darauf geachtet haben, dass nicht nur Julians Freiheit hat, sondern auch der Grund, warum er überhaupt eingeknastet wurde. Also die Veröffentlichung, dass da auch nochmal entsprechende Öffentlichkeitsarbeitgeschichten entstehen. Wir haben Anzeigen geschaltet, wir haben Rechtsstreits mitfinanziert, wo irgendwelche Künstler WikiLeaks Material verwendet haben und daraufhin verklagt wurden, solche Geschichten. 07 wiederum, das ist der Zivilcourage-Bereich, ähnliches Bild wie das andere Jahr, viel Anwaltskosten, bisschen Öffentlichkeitsarbeit, bisschen Logistik, Treffs. Also wir haben auch die Anwälte ja immer zusammen getroffen teilweise und solche Sachen. Das grobe Gesamtbild erstmal ist, wir haben der Vorstand, der hier vor euch sitzt, ist komplett ehrenamtlich tätig. Ehrenamtlich heißt, wir haben Anspruch auf unsere, also wir kriegen Reisekosten und Auslagen erstattet, aber sonst keine in dem Sinne Vergütung der Tätigkeit. Wir hatten ein bisschen Stress mit dem Finanzamt, weil die glaubten, dass wir Kosten eines Rechtsstreits, wo Bernd und ich Nebenkläger sind, dass wir die der Stiftung zugeschlagen haben. Das hatten wir auch tatsächlich vor, haben wir aber nie getan. Und nachdem wir das nachweisen konnten, dass wir das nie getan haben, mussten sie uns die Gemeinnützigkeit wiedergeben. Aber das war ein bisschen hin und her. Und das sind so kleine, diffizile Baustellen, wo sich dann eine sehr präzise Aktenführung, also dass eben jeder Beschluss mehr oder weniger auch ausgedruckt in die Buchhaltung geht, das hilft dann. Und in diesem Fall haben wir dann unseren eigenen Beschluss, aber auch das Hin und Her gefunden, warum wir die Rechnungen nie bezahlt haben und konnten uns da wieder mit dem Finanzamt verständigen. Die haben allerdings irgendwann gesagt, was ihr da tut in Sachen Assange, ist euch für einen politischen Gefangenen einzusetzen. Das ist zwar gemeinnützig, steht aber nicht in eurer Satzung. Also haben sie uns aufgefordert, unsere Satzung zu erweitern und die den Einsatz für politische Gefangene mit aufzunehmen. Das haben wir getan. In dem Kontext haben wir die Völkerverständigung auch aufgenommen. Das war uns lange ein Anliegen, dass wir auch mal was für den Weltfrieden tun. Da, das ist gerade jetzt in den letzten Wochen jetzt final durch, dass wir die Neusatzung haben. Die findet ihr auf der Website. Aber das sind so Prozesse, die kosten uns, also die dauern bei uns sowas wie 2 Jahre, weil da gibt es dann Entwürfe, Abstimmung mit der Stiftungsaufsicht, mit dem Finanzamt, dann gibt es hin und her mit Formulierung. Dann haben wir einen Anwalt engagiert, weil das Stiftungsrecht sich insgesamt geändert hatte und das nochmal angepasst werden musste auf die neuen Rechtsgrundlagen und. Also ja, willkommen in einer Welt einer Gemeinde.
Genau. Ich wollte noch eine Anmerkung machen zur Hilfe für politische Gefangene. Das ist uns damals bei der Stiftungsgründung nicht eingefallen, was tatsächlich ein Versehen, also ein echter Fehler war, weil WAU war in den 70er Jahren ganz stark aktiv bei der Roten Hilfe und hat sich dafür politische Gefangene eingesetzt. Das finde ich jetzt also eigentlich sehr passend, dass jetzt die WAU-Holland-Stiftung das auch in der Satzung hat und in die Richtung agieren kann.
Ja. Aber dann grundsätzlich nochmal, also die Satzungsänderungen bei einer Stiftung sind extrem schwierig, fast nicht möglich, sondern das ist eigentlich festgelegt auf das, was einmal definiert wurde. Das ist ganz anders als im Verein zum Beispiel, wo man halt einfach eine Satzungsänderung schließen kann. Und das geht da in dem Fall halt nicht, sondern es geht da höchstens so darum, dass Sachen konkretisiert werden, die sowieso da schon irgendwie vorgesehen sind. Und über diese Schiene kann man dann mit viel Aufwand, mit Stiftungsaussicht plus Finanzamt, das eventuell plus Anwälten, das eventuell hinkriegen. Also ist einfach nicht einfach.
Ja. Okay, dann haben wir, jetzt haben wir nochmal diese Liste, die hatten wir doch schon. Ach so. Ja, aber das haben wir, glaube ich, auf der nächsten Folie dann gemacht. Wir haben es dann pro Jahr nochmal kurz. Also das sind hier nur Highlights. Für 2023 haben wir unseren Jahresbericht, den offiziellen, auch noch nicht fertig. Auch wenn er schon ziemlich weit ist. Deswegen sind das hier nur mal so. Wir sind unsere Protokolle durchgegangen, haben geguckt, was haben wir dann so Wesentliches getan. Vic, vielleicht magst du kurz was zu Epicenter sagen zum Beispiel?
Ja, das ist eine österreichische NGO, die sich für Datenschutz und sowas einsetzt, das, und sehr viel aktive Öffentlichkeitsarbeit macht. Und den hatten wir schon mehrmals einen Zuschuss gegeben und diesmal im Jahr 23 haben sie von uns einen Bitcoin bekommen, um ihre Arbeit weiterführen zu können, weil ihnen auch andere Finanzquellen abhanden gekommen sind. Ich glaube, die waren auch bei der Open Society Foundation und der hat ja relativ stark da die Gelder eingeschränkt oder auch ganz abgesägt. Also das hat Ihnen wahrscheinlich auch geholfen, um zu überleben.
Ja, Katzenpost. Also Andi hat es ja eben schon erwähnt, Thor hat uns rausgeschmissen und dann wurde es langsam ruchbar, dass wohl inzwischen die Wiederherstellung des Sender-Empfänger-Beziehungen bereits in X-Keyscore integriert sein soll. So, das liegt einfach daran, dass Tor total auf Geschwindigkeit optimiert ist, damit man da ohne möglichst wenig Zeitverzögerung browsen kann. Das heißt aber im Klartext, dass dem Global Observer, also der NSA, es möglich ist, wieder die eigentliche Sender-Empfänger-Beziehung herzustellen. So, und da ist uns klar geworden, es muss was. Das ist vor allen Dingen ungefähr vor einem halben Jahr klar geworden, wo das BND ganz stolz, oder war es das BKA? Ich weiß es nicht mehr. Ganz stolz berichtet hat in den Nachrichten, dass sie also nun irgendeinen Schwarzmarkt aus dem Darknet, irgendeinen Hökerring zerschlagen konnten, weil sie in der Lage gewesen wären, die Sender-Empfänger-Beziehungen in Tor wiederherzustellen. Ob das dem NSA so gefallen hat, dass das BND das gesagt hat, sei mal dahingestellt, aber damit war es. Das war bei BKA, okay. Auf jeden Fall, seitdem ist es wirklich völlig klar, dass das Tor für, sagen wir mal, kritische politische Projekte oder Aktivitäten, die von den USA nicht gerne gesehen werden, eine schlechte Idee ist, dafür Tor zu benutzen. Und Katzenpost ist aus einem EU-Projekt hervorgegangen, letztlich und ist technologisch ein erheblicher Fortschritt gegenüber Tor. Und da haben wir in 23 haben wir eine Studie machen lassen zu verschiedenen Anonymisierungssystemen, die es so gibt und was deren Eigenschaften sind. Und da ist Katzenpost eindeutig als Gewinner hervorgegangen. Das hat die meisten Kriterien erfüllt. Und deshalb haben wir angefangen, das Projekt zu fördern und haben für die Förderung zurückgegriffen auf die Art und Weise, wie NLNet das macht. Also das heißt, es werden Arbeitspakete definiert, die kriegen ein Preisschild, wenn die Arbeit fertig und abgenommen ist. Das ist dann wieder auf unserer Seite, dass wir was lesen oder testen müssen. Dann wird der vereinbarte Betrag ausgezahlt. Und wenn da gar nicht dran gearbeitet wird, weil das Leben der Aktiven irgendwie anders gelaufen ist, als sie das gehofft haben, dann ist das auch nicht schlimm. Dann kriegen sie halt kein Geld und sind aber letztlich nicht verpflichtet, das abzunehmen. Also ob das so furchtbar weise ist, sei mal dahingestellt. Aber letztlich bei der freien Softwareentwicklung gibt es keine Zwangsmittel. Das wäre blödsinnig. Und so ist das Projekt langsamer verlaufen, als wir gehofft haben. Es ist noch nicht brauchbar und wir sind aber weiter dabei dran, das weiter voranzutreiben, weil es muss eine alternative Tutor unbedingt hin, weil inzwischen auch die Submission-Plattformen für irgendwelche Whistleblower im Grunde genommen kaputt sind, weil es keinen funktionierenden Anonymisierungsdienst mehr gibt. So viel zu Katzenpost.
Ja, gut, Archiv habe ich schon erwähnt. Dann vielleicht, Bernd, magst du noch was zum OpenPGP Summit sagen? Dass,
ja, sollte ich vielleicht.
Das ist bei unserem Projekt, Bereich 6, also informationelle Selbstbestimmung, genau. Wo wir übrigens nach Verbraucherschutz argumentieren, dass öffentlich verfügbare Tools zur Verschlüsselung quasi dem Verbraucherschutz förderlich sind.
Und du gibst jetzt gerade das Mapping zur Abgabenordnung.
Ja.
Also es geht um informationelle Selbstbestimmung, OpenPGP. OpenPGP ist mir jetzt deshalb wichtig zu erwähnen, weil wir haben vor 10 Jahren haben wir das Projekt GnuPG gefördert. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Da gab es mal eine Phase, wo Werner Koch mit seiner G10 Firma irgendwie kurz davor war, alles hinzuschmeißen und GnuPG einzustellen. Dann gab es eine riesen Spendenwelle, die auch über die Stiftung teilweise gelaufen ist. Die Verbindung zu GnuPG und zu Werner hat sich mittlerweile nicht nur abgekühlt, sondern ist eigentlich beendet seit längerer Zeit. Werner fährt mit seiner Abspaltung von OpenPGP, er nennt das LibrePGP, aus meiner Sicht einen gefährlichen Kurs, weil wir hier auf einmal Inkompatibilitäten schaffen, die immer Verschlüsselung, jeder weiß, das hat es eh nicht leicht. Kaum jemand macht's, alle sind genervt. Und wenn wir jetzt noch an eine Situation kommen, wo zwei Programme, die vorgeben, E-Mail-Verschlüsselung zu machen, untereinander nicht mehr kommunizieren können, also die Nachrichten nicht mehr fließen können, dann haben eigentlich alle verloren. Das ist ein bisschen schade, aber wir denken, dass es wichtig ist, dass man ein standardisiertes Protokoll nimmt und OpenPGP ist jetzt seit Sommer 24 in den neuen RFC, ich glaube es ist 9580, definiert. Also es ist definiert, was ist OpenPGP? Und das einzige oder die einzige Implementation, die wir hier tatkräftig unterstützen, ist Sequoia, eine Rust-Implementation von OpenPGP, von der wir hoffen, dass sie möglichst breite Verwendung findet. Einige Linux-Distributionen verwenden es mittlerweile für Paketsignierung. Die sind also von GnuPG eh schon umgestiegen, auch auf Sequoia. Ich denke, das wird sich weiter durchsetzen und wir werden vielleicht mit Sequoia eine Implementation haben, die für möglichst vielen Menschen genutzt werden kann.
Ja, dann zwischendurch machen wir so Sachen wie kleinere Veranstaltungen, wo Kinder Lötworkshops mit Kindern gemacht werden. Entschuldigung, nicht Kinder machen das, sondern für Kinder wird das gemacht.
Also keine Kinderarbeit, nein.
Genau. Dann haben wir hier noch so als Beispiel, also diese Aktivitäten für Assange war halt auch viel Öffentlichkeitsarbeit. Das war hier eins der kompliziertesten Abstimmungsverfahren. Ich glaube, anlässlich des Besuchs des australischen Premierministers Albanese in Washington haben wir eine Anzeige realisiert in der Washington Post, die basierte auf einem Beschluss des Parlaments in Australien, die sich eben stark für Assange eingesetzt haben, aber nicht das Geld hatten, das quasi bekannt zu machen. Und dann haben wir uns ja mit denen abgestimmt und einen Text, eine Anzeige entworfen und die 100.000 oder was das waren, reingeworfen.
Also es war eine ganzseitige Anzeige. Nur
ja, eine ganzseitige Anzeige. Und ja, das ist nun mal so ein Beispiel. Und da kriegt ihr vielleicht auch eine Vorstellung, was für Abstimmungsarien das dann sind über Zeitzonen und über Texte und über Details und so weiter und so fort. Abgesehen davon, dass die Washington Post nicht unbedingt die uns gerade wohlgesonnenste Zeitung ist. Die haben uns schon
über Dinge in den... Also das war vielleicht überhaupt auch eine Erfahrung, dass man tatsächlich sich ja auch mit Leuten einlassen musste, mit denen würde man nun wirklich nicht ein Bier trinken gehen. Also wir hatten eine Lobbyfirma engagiert, von der ich immer noch überzeugt bin, dass sie letztlich dazu beigetragen hat, dass das so ausgegangen ist, mit Julian Wies ausgegangen ist. Aber das ist eine Firma, was hat die vorher gemacht? Die hat die Saudis mit der Verteidigung, also sozusagen die Saudis verteidigt, als es um den Khashoggi-Mord ging. Ja, das sind also Leute, wo man sagt, also echt jetzt, ja, mit denen. Also man hat einige Kompromisse eingehen müssen, aber ich glaube, das Ergebnis rechtfertigt einiges.
Wir haben halt mit sogenannten Profis gearbeitet. Und das ist halt... ich trinke ja eh kein Bier, aber ich würde sagen, also politisch war das nicht unbedingt unsere Leute, aber man kann auch professionell mit Leuten zusammenarbeiten, die halt, ja, für Geld machen die sowas, ne? Für Geld helfen die auch Assange, also das war schon, ja, genau. Also,
das war ein ungewöhnlicher Fall für die.
Ja, genau. Also die hatten schon auch, es war schon auch interessant für die. Und wir hatten da ehemalige DOJ-Leute und so fort, die halt genau wussten, wie hinter den Kulissen auch die Prozesse funktionieren, wie die Stimmung sind, wie die Hierarchien funktionieren, also wer wem was sagen kann. Und das war schon sehr hilfreich, von denen auch so eine Analyse zu bekommen, die eben ganz anders aussieht, als wenn ein Verteidigerteam sich anguckt, hier ist die Anklage und so fort, sondern die wussten halt hinter jedem Namen, was das für eine Person ist und wie die Leute ticken und so fort. Und so hat es dann letztendlich auch zu der Gegenstrategie uns geholfen. Dann haben wir zwischendurch auch sowas wie Veranstaltungsreihen mitfinanziert, wo es zwar auch um WikiLeaks ging, aber eben erstmal um den Kontext, wie Presse- und Informationsfreiheit überhaupt noch dargestellt werden kann, wenn auch die großen Länder anfangen, gegen Journalisten vorzugehen. Katzenpost haben wir dann auch Workshops finanziert. Also das sind jetzt hier so Auszüge. Wir haben uns als Vorstandstreffen, wir uns in der Regel 3-4 Mal im Jahr physikalisch, haben wöchentlich eine Telefonkonferenz über Mumble und sind eigentlich permanent auch in der Abstimmung, was die Details betrifft. Das sind jetzt hier nur mal so grobe ein paar Aktivitäten. Jetzt haben wir hier 24 nochmal Epicenter mit denen, die machen halt viel so GDPR und solchen Sachen. Da hatten wir diese Geschichte mit der Gemeinnützigkeit und das führt dann so ein kleiner Brief vom Finanzamt, wo sie dann sagen, ja, können wir mal bitte alle 8 höchsten Rechnungen des Jahres 2023 oder irgendwas haben. Da sitzt man dann mehrere Tage, sucht die Belege raus. Dann geht da der Schriftverkehr los hier wegen Gemeinnützigkeit. Also das kostet mich dann so in diesem Fall mal so 3 Monate Lebenszeit, die ganze Korrespondenz überstehen, sich mit Anwälten abzustimmen und so fort. Das ist kein Spaß. Und wir haben uns halt auch deswegen in der neuen Satzung mal das Recht ausgesprochen und theoretisch auch Vergütung zu zahlen. Davon haben wir noch keinen Gebrauch gemacht, weil das hängt auch immer davon ab, was wir haben. Aber das war schon alles ein bisschen grenzwertig fordernd, was wir da in den letzten 5 Jahren, sag ich mal so, mit diesem Assange-Theater und den damit einhergehenden Prozess mit den Behörden so erleiden durften. Wir haben ihn dann ja rausbekommen, wir haben diesen Flug auch bezahlt. Das war auch ein bisschen ungewöhnlich, dass wir auf einmal mit Regierungen zusammengearbeitet haben, also in diesem Fall mit der australischen Regierung, die halt sehr froh waren, dass wir auch hier sofort, also sogar vorab, denen quasi die Übernahme der Flugkosten garantiert haben. Weil sie sonst politisch, da innenpolitisch auch Leute hatten, die gesagt haben, ja, erst Australien, wir setzen uns für den ein, aber die Flugkosten, das sind ja Steuergelder, das geht gar nicht. Also es gab da ewiges Hinhack hinter allen Fronten. Und die waren sehr froh, dass wir da gesagt haben, wir machen das. Ja, Regierungen sind auch interessant, wenn man es dann so im Detail sich anguckt. Wir haben die Gemeinnützigkeit wiederbekommen, lustigerweise quasi ein paar Tage nachdem Julian raus war. Dann hat sich also auch die ganze Stimmung der Behörden ein bisschen geändert, weil man dann ja auch, wir hatten dann im Oktober noch diesen Beschluss des Rates des Europäischen Parlaments, die ihn offiziell als politischen Gefangenen anerkannt haben und damit quasi auch nochmal das bestätigt haben, was das Finanzamt uns vorher schon gesagt hat, nämlich ja, das ist schon irgendwie okay, sich für jemanden einzusetzen, der wegen sowas verfolgt wird. Aber es muss halt alles formell korrekt ablaufen. Parallel hat auf Initiative von, ja, das will ich jetzt dir mal zuschreiben, haben wir uns noch den Whistleblower Award, der wurde ja gegründet quasi mit Initiative von uns. Hintergrund war, dass Daniel Ellsberg gestorben ist. Wann ist denn der gestorben? Habe ich jetzt nicht mehr im Oktober 22 oder sowas. Und es gab zu seinen Lebzeiten noch die Idee, dass man mehr oder weniger ihm einen Preis verleiht. Er hat ja den Vietnamkrieg mitgeholfen zu beenden, kann man sagen. Dann ist daraus nach kleiner Diskussion über die Ideen entstanden, dass wir doch lieber einen Preis in seinen Namen machen, wo er noch zu seinen Lebzeiten die Kriterien definieren kann. Und der erste Preis war, vielleicht willst du das erklären, mit Daniel Hale, du hast dich mehr mit ihm beschäftigt.
Ja, also Daniel Hale war jemand, der persönlich von Daniel Ellsberg, na sagen wir mal, bevatert wurde. Also Ellsberg hat ihn regelmäßig im Gefängnis angerufen, weil er hatte, was hatte er sich eingefangen? Irgendwie eine über 10-jährige Gefängnisstrafe, irgendwie sowas. Also der saß lange im Knast, und zwar, weil er der Erste war, der berichtet hatte, dass ich, wenn ich jetzt mich richtig entsinne, aus Rammstein heraus mit Drohnen Menschen umgebracht wurden, ganz gezielt. Und das hat ihm also eine lange Haftstrafe letztlich eingefangen. Und das war der letzte Wille von Daniel Ellsberg praktisch, dass Daniel Hale als erster den Preis kriegen soll. Und er war aber, hatte inzwischen so die Schnauze voll, in der Öffentlichkeit zu stehen, weil er auch immer noch unter Bewährungsauflagen stand, dass er weder zur Preisverleihung reisen konnte, noch per Videoschalte auftreten konnte, sondern er hat uns lediglich einen Brief geschrieben. Und da ist dann klar geworden, also dass er die Whistle geblowt hat, war für ihn das Vorbild, was Daniel Ellsberg gegeben hatte, als er die Pentagon Papers halt veröffentlicht hat. So,
und man kann da vielleicht noch dazu sagen, dass wir nicht die einzige Entität sind, die da halt diese Förderung macht, sondern da ist die Taz-Stiftung zum Beispiel dabei.
Also das ist eine Kooperation mit dem deutschen Whistleblower-Netzwerk, die mir de facto haben mit denen auch das Geld gegeben, weil die eine eigene Angestellte sich auch geleistet haben, um das alles zu organisieren. Die sind gemeinnützig. Zwischen gemeinnützigen Rechtsträgern kann man etwas einfacher Mittel austauschen als zwischen nicht gemeinnützigen. Das heißt, wir haben da zwar Geld mit dazugegeben, aber de facto war das Geld auch erstmal dazu, um noch mehr Träger dazu zu bekommen. Wir haben mittlerweile macht die Logan Foundation mit. Also das ganze Idee ist, das Ganze international aufzustellen. Taz Panther Stiftung macht mit. Und es gab dann eben diese auch juristischen Hindernisse, der stand also noch unter Restriktionen, deswegen hat es keine, wir wollten eigentlich eine richtige Veranstaltung, wo er auch in Person ist und vielleicht auch was sagt, aber das war halt alles ein bisschen schwierig. Das Ganze wird jetzt, also das ist jetzt erstmal der erste Award gewesen, es gibt jetzt da
eine Jury. Ja, also die Idee von dem Award war ja vor allen Dingen, dass das nicht irgendwie diese vier Organisationen sind, die alle aus, sagen wir mal, dem Wertewesten stammen, sondern dass wir weitere Mitglieder hinzuziehen, um auch den globalen Süden mit einzubinden in diese, sagen wir mal, Beobachtung der Whistleblower-Szene und dann noch zu gucken, also wer hat hier wirklich Dinge durch sein Whistleblowing geschaffen, die der Öffentlichkeit genutzt haben und einfach wichtig sind zu erfahren über staatliches Handeln. Und die Arbeit, hat jetzt so richtig angefangen. Das heißt, wir werden dieses Jahr gar keinen Preis verleihen, sondern es geht primär erstmal darum, diese Organisation mit weiteren Mitgliedern und vor allen Dingen auch einer Jury, die später dann den Preisträger bestimmt, um das weiter aufzubauen. Und dann 2026 wird es wohl den nächsten Preisträger geben.
Ja gut, so, und dann haben wir jetzt als letzte Folie noch ein bisschen ein paar Themen, mit denen wir uns im Moment beschäftigen, die jetzt noch nicht in konkreten Aktivitäten ausarten, aber wir stellen uns halt die Frage angesichts des Zustands des Internets, der halt beherrscht wird von großen Plattformen, die in einem Land angesiedelt sind, das sich zunehmend totalitär gestaltet. Wie man quasi das Internet jetzt vielleicht doch nochmal repariert, indem man diese Plattform zerschlägt oder zumindest denen mal sinnvolle Alternativen entgegenstellt. Das heißt, wir fangen jetzt an, Kriterien zu definieren, wie wir vielleicht auch andere Strukturen fördern können. Wir haben uns jetzt eine Zeit lang beschäftigt mit dem Kampf gegen das Bargeld, der da draußen tobt, weil jetzt auch im Koalitionsvertrag immerhin noch fast akzeptable Formulierungen drinstehen, aber dass jetzt schon Händler gezwungen sollen, auch elektronisch Geld anzunehmen und nicht mehr rein mit Bargeld zu agieren, das betrachten wir als problematisch, weil eben die informationelle Selbstbestimmung bei Bargeld gegeben ist und die ganzen elektronischen Zahlverfahren ja oft auch deswegen gepusht werden, weil eben die Auswertung der Daten mehr wert ist als das, was da im Prozess an Centbeträgen gezahlt wird. Und es teilweise ziemlich merkwürdige Methoden gibt, mit denen Händler incentiviert werden, solche Kartenzahlungen anzunehmen. Die bekommen teilweise dann höhere Prozentsätze gezahlt, wenn sie Bargeld nicht annehmen. Die bekommen Vorabbeträge gezahlt. Und dahinter landen dann Argumentationsketten, wo es dann heißt, es geht gegen Steuerbetrug und so fort, die eigentlich keiner Überprüfung standhalten. Aber gut, das ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt angefangen haben zu beschäftigen. Da sind wir noch nicht so weit, dass wir konkrete Projekte haben, die wir da fördern. Aber vielleicht habt ihr ja Ideen. Bei OpenPGP, also der Bernd hat das ja geschildert, da gibt es ein bisschen Massaker oder hin und her, um da sicherzustellen, dass es einen freien und einheitlichen Standard gibt. Und da fördern wir ein bisschen was. Und wir haben natürlich andere Themen auch in der Welt der Zivilcourage, der Informationsfreiheit, Stichwort IFG-Geschichten, wo jetzt ja auch im Koalitionsvertrag eine gewisse Bedrohung durch eine Modernisierung des Informationsfreiheitsgesetzes im Raum steht, wo wir uns auch kümmern werden, dass das nicht zulasten der Informationsfreiheit geht. Also die Möglichkeit, den Staat zu befragen oder Informationen über sich selbst oder laufende Prozesse zu erlangen. Das war jetzt eigentlich schon das, was wir so vorbereitet haben.
Ja, ich dachte, man könnte ja vielleicht auch noch einen Ausblick geben auf das Jahr 2026. Ich will nur noch mal alle erinnern. Das ist das Jahr, in dem WAU 75 geworden wäre. Und ich denke mal, das wird auch für uns Anlass genug sein, dass man ab und zu mal was von uns hört.
Ja, genau. Wir bereiten da so eine Art kleine Ausstellung vor, und um seine Gedankenwelten auch noch mal erfahrbar zu machen. Wir haben noch Zeit für Fragen. Weiß jemand, wann dieser Raum hier, bis wann wir den haben? Eine halbe Stunde sogar, wow. Okay, also falls ihr Fragen habt oder Antworten, dann können wir die Fragen stellen oder irgendwas. Dann würden wir jetzt hier noch sitzen. Ansonsten haben wir da hinten unseren kleinen Tisch hinter der Tür. Tja, sonst hätte ich habe jetzt keine Folie, wo noch Raum für eigene Eintragung steht. Ja, bitte. Warte mal. Ich weiß gar nicht, ob doch da kommt jemand.
Dankeschön. Also danke für den Vortrag, wie immer. Ihr habt vorhin kurz was gesagt über was bei PayPal reinkommt, ne? Und dass PayPal ja mal weg war und jetzt ist PayPal wieder da und dann hast du gesagt 20.000, das war glaube ich auf ein Jahr gesagt oder so. Und wie ist denn da überhaupt so die Verteilung? Also wenn man jetzt mal diese eine große Kryptospende außen vor lässt, kommt da über Krypto signifikant was rein oder sind das meiste eigentlich Überweisungen oder wie ist denn da so die Verteilung im Moment?
Also Krypto kommt im Prinzip wenig rein. Also immer mal wieder, aber auch sehr kleine Beträge. Also das ist fast unter ferner Liefen. Also davon könnten wir kein Projekt tragen. Ja, die meisten Spenden kommen sicherlich tatsächlich über Banküberweisungen, meinem Eindruck nach.
Und das heißt dann im Umkehrschluss auch eigentlich überwiegend Europa oder kommt über...
Ja, ja. Also ich meine, bei Wikileaks ist es internationaler, aber da eben kommt auch viel über PayPal dann rein entsprechend. Das sind bestimmt, ich will nicht lügen jetzt, aber keine Ahnung, die Hälfte oder so ist es vielleicht, die Wikileaks da reinträgt. Ja, und die europäischen Sachen, in Europa sind wir ja auch durchgehend für EU-Länder zumindest steuerabzugsfähig. Das heißt, da kommt auch mal Gelder aus Holland, aus Frankreich und so fort mal rein. Was uns halt am meisten hilft, sind nur die zweckungebundenen Sachen. Und auch da haben wir Leute, die uns mittlerweile regelmäßig nicht nur, wir haben auch Leute, die uns regelmäßig 10 Euro schicken, aber es gibt auch durchaus welche, die uns 500 Euro regelmäßig schicken oder so. Und das hilft dann schon.
Ja, aber ich meine, hier sind ja, das Publikum ist ja nun deutlich jünger als wir hier auf dem Podium, aber man kann es ja mal ansprechen. Also man kann natürlich der Stiftung auch Sachen vererben. Und das geht dann in das Stammkapital. Ja, warum denn nicht? Ne? Also ihr müsst ja noch nicht jetzt drüber nachdenken.
Die Mitarbeiterinnen stehen gleich am Ausgang und nehmen eure Testamente entgegen und verweisen auf die von uns engagierten Notare. Vielen Dank für eure vorausschauende Art und Weise mit euren.
Zwei Fragen. Einmal zu Katzenpost. Liegt das jetzt erstmal auf Eis oder geht das langsam, aber sicher weiter?
Also zurzeit schleppt es sich vor sich hin. Die sind noch dabei, Arbeiten, die eigentlich schon vor einem halben Jahr hätten fertig sein sollen, dann auch noch fertig zu machen. Wir wollen das aber auf jeden Fall weiter betreiben und es wird sicherlich im Sommer oder vor dem Sommer noch ein Treffen mit den Katzenpostleuten gibt, um halt dann eine Strategie für die nächste Phase zu machen.
Naja, Klaus hatte das ja vorhin schon erwähnt. Das ist ein Projekt von Leuten, die das freiwillig machen und immer da, wo mehr als 3 Leute zusammenkommen, gibt es dieses komische Wort Gruppendynamik und da passieren manchmal ganz merkwürdige Sachen, die nicht so ablaufen wie in einer Firma mit eingetaktet arbeiten und Acht geben. Also wir müssen uns da so ein bisschen auch drauf einstellen, wie die Realität einfach ist. Wir hoffen natürlich auch, dass einmal die Katzenpost-Software weiterentwickelt wird. So wie ich das jetzt gesehen habe, haben sie gerade den Chat-Teil neu geschrieben mit einer interessanten Technologie. Es gibt dazu ein Paper. Ich weiß nicht, ist das Paper eigentlich mittlerweile öffentlich, Klaus? Weißt du das? Das Paper von Katzenpost. Okay, es ist öffentlich, aber noch nicht veröffentlicht, okay. Also jedenfalls geht es da weiter, aber wenn die Software läuft, haben wir ja nur ein Problem gelöst. Denn das zweite viel größere Problem, das dann auf uns zukommt, ist, wie wird es betrieben? Und vielleicht haben wir das vorhin nicht ausführlich genug, wenn es interessiert, dargestellt. Katzenpost ist ein Mixnet-Ansatz, der aus dem Lupix EU-Projekt hervorging und aus diesem gleichen Strang ist auch das, was Harry Halpin mit NIM macht, also diese Mixnet-Geschichte, bloß der hat da irgendwas, ein Crypto-Bro-API dran geschraubt, das gefällt uns nicht, aber deshalb müssen wir uns überlegen, wie kann man denn dann den Betrieb eines solchen Mixnetzwerkes incentivieren oder notgedrungen auch finanzieren. Da sind wir also dran. Also die Software ist nicht alles, nachher muss es auch betrieben werden, dass die Leute es wirklich nutzen können.
Danke. Zu Tor. In Bezug auf Anonymisierung halte ich das auch für halbwegs problematisch, aber es ist für mich zumindest noch ein brauchbares Netz, um Zensur zu umgehen. Insofern an euch die Frage, würdet ihr zwischen Tor Community und Tor Project unterscheiden, wenn es darum geht, Dinge zu fördern?
Naja, es war ja so, dass die Tor-Leute mit uns nichts mehr zu tun haben wollten. Also es war ein Beschluss des Vereins oder wie jetzt, nee, warte mal. Die ist Geschäftsführerin der Tour Incorporated, weil sie mir gesagt hat, dass wir haben was mit Wikileaks zu tun, das geht für die gar nicht und deswegen, so die haben nicht mal mehr, das war irgendwie interessant, die wollten nicht mal das Geld, was wir noch hatten, das war zwar nicht, aber wir hatten noch ein bisschen Geld von denen, nicht mal das wollten sie noch haben, die wollten so richtig so auf einen Tag von anderen haben sie uns das gekündigt und haben auch nicht Dankeschön gesagt oder so, sondern die waren dann einfach weg. Und insofern war für uns da das Tischtuch durchschnitten oder wie man das so schön sagt. Und die Förderung, die Tor dann unter anderem bekommen hat, da war das Board of Governors, die gesagt haben, Streaming muss möglich sein. Das war der Grund, warum sie auf Geschwindigkeit gegangen sind, mit den Nachteilen, die dann aber auch in der technischen Realisierung damit verbunden waren. Also wir beobachten das eigentlich nur noch aus den Augenwinkeln, kann man sagen, und haben damit nichts mehr zu tun und sehen uns auch nicht in der Lage, das noch zu fördern, auch wenn wir immer noch Freunde haben, die Exit-Modes betreiben und so weiter und so fort. Die Frage ist, ob Katzenpost die einzige Alternative ist, sicherlich nicht. Wir werden da mehr brauchen, wir sind da auch offen, wir sind auch nicht in dem Sinne da festgelegt. Aber nach der Erfahrung mit Tor würde ich sehr vorsichtig sein, wenn es darum geht, mit Projekten, die eben auch von Regierungen gefördert werden, weil da entstehen dann so komische Interessenskonflikte, die letztendlich nur nerven und nur für Konfliktpotenzial sorgen. Und das war irgendwie keine richtig geile Erfahrung da mit Tor. Aber also ich kann mit Roger Düngeldein, den treffe ich auch manchmal noch, das ist immer noch, der ist in Ordnung irgendwie, aber seine komischen Kontakte und die Art und Weise, wie das Projekt sich da, aber gut, jetzt haben die ja eh andere Probleme, das ist jetzt Geschichte.
Ja, aber die Frage war ja, ob wir uns vorstellen können, dass wir noch Tourprojekte fördern und ich denke, die Antwort darauf ist doch eher nein.
Nee, unter diesen Umständen halt nicht. Aber wenn du mit einer alternativen Situation ankommst, dann sind wir offen.
Danke für eure Arbeit. Könnt ihr etwas mehr zum Archiv erzählen? Was ist da drin? Was habt ihr? Gibt es einen Katalog, den man einsehen kann, online ist?
Gibt es tatsächlich im Moment noch nicht viel. Es gibt eine ganz kleine Sammlung von Audiotapes, die wir online haben. Wir haben im Moment, sind wir dabei, das alles einzuscannen. Es gibt auch eine Koordination, die mit hier dem Hamburger CCC-Archiv, die auch am Scannen und am Aufbereiten in der Datenbank sind. Zielvorstellung ist zumindest, dass es eine durchsuchbare Datenbank gibt nach Stichworten und dass das ganze Zeug OCR wird. Mit etwas Glück haben wir jetzt zu Waus Geburtstag aber auch eine kleine Ausstellung zusammen, wo wir dann tatsächlich auf die Archivmaterialien in einer Art und Weise präsentieren können, wo man so ein bisschen die Handlungs- und Gedankenstränge von WOW auch erfahren kann. Ich weiß nicht, ob unsere beiden Mitarbeiterinnen sich dazu äußern möchten. Die sitzen da schüchtern in der Ecke.
Also aber insgesamt ist das jetzt im Moment tatsächlich ein Work in Progress. Wir sind froh, dass wir überhaupt wieder da einen Anstoß hingekriegt haben und einen Einstieg hingekriegt haben. Es gibt Prozesse, wir hatten da auch nicht zuletzt deswegen halt auch ein Jahr eine Beschäftigte, die sich nur um das Archiv gekümmert hatte und halt mit der Hamburger Gruppe zusammen läuft da jetzt einiges, aber es wird noch ein bisschen dauern, wahrscheinlich bis wir da ein öffentlich zugängliches Interface haben, mit dem man darin recherchieren und sonst was kann. Aber wir hoffen das Beste, dass es möglichst bald geht.
Ja, also ich meine, es gibt ja schon einen Ansatz, also hkarchiv.org ist es, glaube ich, ne?
Ja, genau. Also genau, Dodger hat da schon ein bisschen was hingestellt, das basiert auch teilweise auch auf unseren Materialien. Es ist ja leider so, dass wir bei jedem Blatt Papier uns die Frage stellen müssen, wie sieht es mit den Urheberrechten aus, kann man das ins Internet stellen oder. Wir haben uns da schon mal eine Tüte Anwälte dazu geleistet und das wird darin ausarten, dass wir pauschale Vergütung einfach zahlen werden, damit wir nicht bei jedem, also damit wir auch nicht individuelle Abfragen abrechnen müssen. Das nervt ja alles nur. Also eines der großen Feinde der Informationsfreiheit ist halt einfach die Art und Weise, wie Urheberrechtsgesetze es unmöglich machen, Archive öffentlich zugänglich zu machen. Aber auch das haben wir auf dem Schirm.
Ja, und da gibt es ja auch dann, also im Archiv gibt es eine Kiste, die wir die Giftkiste nennen, wo Dokumente von WAU drin sind, die wir auf jeden Fall nicht zum jetzigen Zeitpunkt auch nur andenken könnten zu veröffentlichen.
Ich dachte, den Inhalt wollten wir nicht öffentlich diskutieren.
Das ist der, also ach so. Ich habe nicht gesagt, wie viele. Und
aber nee, also
nicht, dass einer auf die Idee kommt, jetzt also, eine Stiftung die Giftkiste zu suchen. Also
nein, aber wenn es diese bestimmten Gesetze nicht geben würde, dann gäbe es längst das alles, was wir scannen online. Wir müssen das halt ein bisschen in Form gießen. Aber ich bin auch zuversichtlich, dass wir spätestens zu WAUs Geburtstag da sowohl ein System online haben, als auch eine Ausstellung, wo schon mal ganze Stränge von Gedanken und dazu gehörende Materialien erlaufbar sind. Und vielleicht machen wir das im Rahmen des nächsten, also des 2026er Kongresses. Müssen wir mal gucken oder zumindest räumlich, technisch in ähnlichen Fahrbahnen da.
Genau, und um die Zeit, also zwischen WAUs Geburtstag, 20. Dezember 2026, an dem er 75 geworden wäre, und dem Kongressende, denken wir an, zusammen mit der Chaoswelle ein Sonderrufzeichen zu beantragen und zu betreiben, wo Funkamateure, und WAU war ja selber Funkamateur, DB4FA, wo die da sozusagen QSLs, QSOs produzieren können und dann ganz schicke QSL-Karten auch bekommen. So, als Völkerverständigung, Andi.
Okay, und es hat, ihr wollt euch nicht nur an den Kondensatoren spielen, okay. Ja, sonst, wenn es jetzt erstmal keine Fragen gibt, wir sind noch einen Moment da, also hinten bei uns auf dem Stand sozusagen. Und sind jetzt auch langsam zu der Erkenntnis gekommen, dass unsere Webseite etwas regelmäßiger Informationen erteilen könnte, was wir so tun, was unsere Themen betreffen. Auch dafür haben wir jemanden engagiert und sind, wir kommen jetzt so langsam aus dem Dornröschenschlaf wieder raus, um da auch öffentlich etwas mehr darzustellen. Vielleicht haben wir auch bald Texte auf unserer Webseite. Genau, das war jetzt ein selbstverpflichtender Abschiedsgruß. Okay.
Ich will auch noch einen Satz zu sagen. Der entscheidende qualitative Sprung, den wir ja gemacht haben, dass wir nicht mehr als ehrenamtlich tätige Fünfervorstand hier alle möglichen Arbeiten übernehmen, was wir einfach nicht können. Also es überfordert. Ne? Und wir haben also jetzt angefangen, die ersten Angestellten in Halbstellen damit zu beauftragen, und da sind wir immer noch dabei zu üben, wie wir mit denen vernünftig kommunizieren, sodass da auch effizient gearbeitet werden kann, und es ist alles schwieriger, als wir das so gedacht hätten.
Ja, also in diesem Sinne vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und freuen uns auf eure Eingaben, was wir tun sollten, was ihr vermisst oder wie ihr vielleicht noch Ideen habt, wie man das Internet repariert und die Dinge da draußen.
Und nicht zu vergessen, wenn ihr im Bekanntenkreis irgendwelche reichen Verwandten habt oder Bekannte, ne, die so ein bisschen linkslastig werden sind, dann weist sie bitte auf uns hin. Also wir nehmen immer gerne Spenden entgegen.